Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Wolfgang Berger. Die Hochwasserlage in mehreren Bundesländern bleibt an einigen Orten kritisch. Betroffen sind Teile von Niedersachsen, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
Mehrere Gebiete an der Weser, der Aller, der Elbe und ihren Nebenflüssen sind vom Hochwasser bedroht. In Lilienthal bei Bremen steht das Wasser an der Oberkante eines aufgeweichten Deiches. Unter anderem in Verden und im Kreis Celle in Niedersachsen mussten Anwohner ihre Häuser verlassen. Auch die Pegel der Elbe bei Magdeburg und Dresden stiegen am Abend weiter an. Probleme gibt es im Bahnverkehr. Reisende müssen sich wegen des Hochwassers in einigen Regionen auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen.
Union und FDP haben den Vorstoß von Arbeitsminister Heil begrüßt, Jobverweigerern für eine bestimmte Zeit das Bürgergeld zu streichen. Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stracke, sagte den Funke-Zeitungen, Solidarität sei keine Einbahnstraße. Man warne schon lange davor, dass zu lasche Maßnahmen zu weniger Arbeitsvermittlungen führen. Aus der Nachrichtenredaktion Ariane Dreisbach.
Fast wortgleich äußerte sich der CDU-Sozialpolitiker Stefan Nacke im Tagesspiegel. Nacke warf der Ampelkoalition vor, mit ihren Plänen für schärfere Sanktionen zu spät umzuschwenken. Dass die in die richtige Richtung gehen, findet auch die FDP. Der Sozialpolitiker Karl-Julius Kronenberg sagte dem Tagesspiegel, der Abstand zwischen Löhnen und Bürgergeld müsse spürbar sein und die richtigen Anreize setzen. Scharfe Kritik am Vorstoß des Arbeitsministeriums kommt hingegen von Sozialverbänden.
Der frühere Verkehrsminister Scheuer muss sich wegen der gescheiterten Pkw-Maut nicht vor Gericht verantworten. Der Bund verzichtet auf eine Klage, weil ein juristisches Gutachten davon abrät. Die Experten sagen, dass Scheuer zwar möglicherweise für den entstandenen Schaden haften müsste, es sei aber wohl sehr zweifelhaft, ob sich die Ansprüche dann auch durchsetzen ließen. Deswegen empfehlen die Gutachter, lieber nicht juristisch gegen den Ex-Minister vorzugehen, um weiteren Schaden vom Steuerzahler abzuwenden. Im Tarifstreit des Einzelhandels in Hamburg sind die Gespräche gescheitert. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord konnten sich nicht auf einen Kompromiss einigen, wie beide Seiten mitteilten. Ein Abschluss in Hamburg hätte den anderen 13 Tarifgebieten im Bundesgebiet als Vorbild dienen können. Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger hat die Qualifikation für den ersten Wettbewerb der Vier-Schanzentournee gewonnen. Wellinger siegte in Oberstdorf vor seinem Teamkollegen Karl Geiger. Das Auftaktspringen findet morgen statt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Nachts überwiegend wolkig und immer wieder Schauer möglich, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen ganz im Süden heiter bis wolkig und meist trocken, sonst immer wieder Schauer mit kurzen Auflockerungen bei 7 bis 13 Grad. Am Sonnabend viele Wolken und einzelne Schauer, das Ganze bei 5 bis 12 Grad. Und nun ist es 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Hugo R. Bartels liest den zweiten von drei Abschnitten der Erzählung »Das Heidedorf« aus Stifters Sammlung »Studien«. Adalbert Stifter, Österreichs größter Erzähler im 19. Jahrhundert, galt lange Zeit vor allem als Meister liebevoller Naturschilderung, als Maler der Käfer und Butterblumen, wie ihn Friedrich Hebbel spöttisch genannt hat. Und das deutsch-kulturelle Biedermeier schätzte eben diese Züge am Dichter des sanften Gesetzes. Der Autor Peter Rosecker rühmte ihn mit den Worten: Stifter söhnt seine Leser aus mit der Welt, haben sie sich grollend von ihr gewendet. Er legt den milden Sonnenschein auf die Menschen und über die Natur. Man labt sich an seiner Milde und Ruhe und Liebe und wird im Lesen ein anderer Mensch. Es ist dieser Stifter, der sich in das Bewusstsein der Nachwelt eingrub. Dass es auch eine andere, dunklere Seite an diesem Autor geben könne, der sich 1868 nach langer Krankheit, wahrscheinlich in einem depressiven Anfall mit dem Rasiermesser die Kehle durchschnitt, hat niemand klarer ausgesprochen als Thomas Mann. Man hat, schrieb er, oft den Gegensatz hervorgekehrt zwischen Stifters blutig, selbstmörderischem Ende und der edlen Sanftmut seines Dichtertums. Seltener ist beobachtet worden, dass hinter der stillen, innigen Genauigkeit gerade seiner Naturbetrachtung eine Neigung zum exzessiven, elementar katastrophalen, pathologischen wirksam ist. Als Beispiel nannte Thomas Mann unter anderem die berühmte Dürre im Heidedorf. Stifter publizierte sie 1840. Auf den autobiografischen Kern hat er selber in ungewöhnlicher Offenheit hingewiesen, als er an seinen Bruder Anton schrieb: Du wirst im Heidedorf schöne elterliche und kindliche Gefühle finden. Es war meine Mutter und mein Vater, die mir bei der Dichtung dieses Werkes vorschwebten, und alle Liebe, welche nur so treuherzig auf dem Lande und unter armen Menschen zu finden ist, alle diese Liebe liegt in der kleinen Erzählung. Ein Blick zurück. Es wurde erzählt, dass der Hirtenjunge Felix in einfachen, ja ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Er hütet auf der sommerlich blühenden, einsamen Heide die Ziegen und Schafe des Vaters. Felix ist ein fantasievolles, fröhliches Kind, das die von der Großmutter erzählten biblischen Geschichten nachspielt und bescheiden bei eben dieser Großmutter und den Eltern lebt. Als Felix herangewachsen ist, muss er das Heidehaus verlassen, um in die Welt zu ziehen. Er nimmt Abschied von den Angehörigen, zuletzt auch von dem kleinen Schwesterchen. Dann wandert er los. Hören Sie wieder Hugo R. Bartels.
Das Heidedorf. Des ersten Abends war es öde und verlassen, und den beiden Eltern tat das Herz weh, als sie in der Dämmerung des Sommers zu Bett gingen und auf seine leere Schlafstelle sahen. Um denselben Menschen, der vielleicht eben jetzt noch auf dürrer Heerstraße wanderte und von keinem beachtet, ja von den meisten verachtet wurde, brachen fast zwei naturrohe Herzen im entlegenen Heidehause, dass sie ihn von nun an, vielleicht auf immer, entbehren sollten. Aber sie drückten den Schmerz in sich, und jedes trug ihn einsam, weil es zu schamhaft und unbeholfen war, sich zu äußern. Aber es kam ein zweiter Tag und ein dritter und ein vierter. Ein jeder spannte denselben glänzenden Himmelsbogen über die Heide und funkelte nieder auf die Fenster und das altersgraue Dach des Hauses ebenso freundlich und lieblich, wie als er noch da gewesen war. Und dann kamen wieder Tage und wieder. Die Arbeit und Freude des Landmanns, durch Jahrtausende einförmig und durch Jahrtausende noch unerschöpft, zog auch hier geräuschlos und magisch ein Stück ihrer uralten Kette durch die Hütte, und an jedem ihrer Glieder hing ein Tröpflein Vergessenheit. Die Großmutter trug nach wie vor ihren Holzschemel auf die Wiese und betete daran, und sie und Klein Marthe fragten täglich, wann denn Felix komme. Der Vater mähte Roggen und Gerste, die Mutter machte Käse und band Garben, und der fremde Ziegenbube trieb täglich auf die Heide. Von Felix wusste man nichts. Die Sonne ging auf und ging unter, die Heide wurde weiß und wurde grün, der Holunderbaum und der Apfelbaum blühten vielmal. Klein Marthe war groß geworden und ging mit, um zu heuen und zu ernten, aber sie fragte nicht mehr. Und die Großmutter, ewig und unbegreiflich hinauslebend, wie ein vom Tode vergessener Mensch, fragte auch nicht mehr, weil er ihr entfallen war oder sich zu ihren heimlichen Fantasiegestalten gesellt hatte. Die Felder des Heidebauern besserten sich nachgerade, als ob der Himmel seine Einsamkeit segnen und ihm vergelten wollte, und es wurde ihm so gut, dass er schon manchen Getreidesack aufladen und mit schönen Ochsen fortführen konnte, wofür er dann einige Taler Geldes und Neuigkeiten von der Welt draußen heimbrachte. Einmal kam auch ein Schreinergeselle mit seinem Wanderpacke zu Vater Niklas, dem Heidebauer, und brachte einen Gruß und einen Brief von Felix und sagte, dass derselbe in der großen, weit entfernten Hauptstadt ein schmucker, fleißiger Student sei, dass ihn alles liebe und dass er gar eines Tages Kaplan in der großen Domkirche werden könnte. Der Schreinergeselle wurde über Nacht im Heidehause gut gehalten und ließ eitel Freude zurück, als er des anderen Tages in entgegengesetzter Richtung von dannen zog. So kam es, dass jedes Jahr ein- oder zweimal ein Wandersmann den Umweg über die Heide machte, dem schönen, freundlichen, handsamen Jüngling zuliebe, der gern einen Gruß an sein liebes Mütterchen schicken wollte. Ja, sogar eines Mals kam einer geschritten und konterfeite das Häuschen samt dem Brunnen und Flieder und Apfelbaum. Auch andere Veränderungen begannen auf der Heide. Es kamen einmal viele Herren und vermaßen ein Stück Heideland, das seit Menschengedenken keines Herren Eigentum gewesen war. Und es kam ein alter Bauersmann und zimmerte mit vielen Söhnen und Leuten ein Haus darauf und fing an, den vermessenen Fleck urbar zu machen. Er hatte fremdes Korn gebracht, das auf dem Heideboden gut anschlug. Und im nächsten Jahr wuchte ein grüner Ehrenwald zunächst an Vater Niklas Besitzung, wo noch im vorigen Frühling nur Schlehen und Liebfrauenschuh geblüht hatten. Der alte Bauer war ein freundlicher Mann, ein Mann vieler Kenntnisse und teilte gern seinen Rat und sein Wissen und seine Hilfe an die früheren Heidebewohner und hielt gute Nachbarschaft mit Vater Niklas. Sie fuhren nun beide gar in die Stadt, verkauften dort ihr Getreide weit besser und am Getreidemarkt im Goldenen Ross waren die Heidebauern wohlbekannt und wohlgelitten. Nach und nach kamen neue Ansiedler. Auch eine Straße wurde von der Grundherrschaft über die Heide gebahnt, so dass nun manchmal des Weges ein vornehmer Wagen kam, desgleichen man noch nie auf der Heide gesehen. Auch des alten Bauers Söhne bauten sich an. Und einer, sagte man sich ins Ohr, werde wohl schön Martens Bräutigam werden. Und so, ehe 7 Jahre ins Land gegangen, standen schon 5 Häuser mit Ställen und Scheunen, mit Giebeln und Dächern um das kleine, alte, graue Heidehaus, und Felder und Wiesen und Wege und Zäune gingen fast bis auf eine Viertelstunde Wegs gegen den Rossberg, der aber noch immer so eins war wie sonst. Und am Pankratius-Tage hatte Vater Niklas die Freude, zum Richter des Heidedorfs gewählt zu werden, er, der Erste seit der Schaffung der Welt, der solch Amt und Würde auf diesem Fleck bekleidete. Wieder waren Jahre um Jahre vergangen, die Obstbaumsetzlinge, zarte Stangen, wie sie der alte Nachbarsbauer gebracht und an Niklas mitgeteilt hatte, standen nun schon als wirkliche Bäume da und brachten reiche Frucht und manchen Sonntagstrunk an Obstwein. Marthe war an Nachbars Benedikt verheiratet und sie trieben eigene Wirtschaft. Die Heide war weiß und wieder grün geworden, aber des Vaters Haare blieben weiß. Und die Mutter fing bereits an, der Großmutter ähnlich zu werden, welche Großmutter allein unverwüstlich und unveränderlich blieb, immer und ewig am Hause sitzend, ein träumerisches Überbleibsel, gleichsam als warte sie auf Felixens Rückkehr. Aber Felix schien, wie einst Jakobus, verschollen zu sein auf der Heide. Seit 3 Jahren kam keine Kunde und kein Wandersmann. In der Hauptstadt, wohin gar Benedikt gegangen, um ihn zu suchen, war er nicht zu finden. Und im Amte sagten ihm die Kanzleiherren aus einem großen Buche, er sei außer Landes gegangen, vielleicht gar über das Meer. Der Vater hörte schon auf, von ihm zu reden. Marthe hatte ein Kindlein und dachte nicht an ihn. Die Heidedörfler kannten ihn nicht und liebten ihn auch nicht als einen, der da einmal davongegangen. Die Großmutter fragte nur bisweilen nach Jakobus. Aber das Mutterherz trug ihn unverwischt und schmerzhaft in sich seit dem Tage, als er von dannen gezogen und an ihrem Busen geweint hatte. Und das Mutterherz trug ihn abends in das Haus und morgens auf die Felder. Und das Mutterherz war es auch allein, das ihn erkannte, als einmal am Pfingstsamstage durch die Abendröte ein wildfremder, sonnenverbrannter Mann gewandert kam, den Stab in der Hand, das Ränzlein auf dem Rücken und stehen blieb vor dem Heidehause. Felix, Mutter. Ein Schrei und ein Sturz an das Herz. Das Mutterherz ist der schönste und unverlierbarste Platz des Sohnes, selbst wenn er schon graue Haare trägt. Und jeder hat im ganzen Weltall nur ein einziges solches Herz. Das alte Weib brach an ihm fast nieder vor Schluchzen, und er, vielleicht seit Jahren keine Träne mehr gewohnt, ließ den Bach seiner Augen strömen und schob sie zu sich auf und drückte sie und streichelte ihren grauen Haare, nicht sehend, dass Vater und Schwester und das halbe Dorf um sie beide standen. »Felix, mein Felix, wo kommst du denn her?« fragte sie endlich. »Von Jerusalem, Mutter, und von der Heide des Jordans.« »Gott grüß euch, Vater, und Gott grüß euch, Großmutter. Jetzt bleib ich lange bei euch, und geliebt es Gott auf immer.« Er schloss den zitternden Vater ans Herz und dann die alte Großmutter, die fast schamhaft und demütig beiseite stand. Und dann noch einmal den Vater, den schönen, alten, braunen Mann mit dem schneeweißen Haar, den er mit noch dichten, dunklen Locken verlassen hatte und der doppelt liebenswert dastand durch die unbehilfliche Verlegenheit, in die er dem stattlichen Sohne gegenüber geriet. Das Mutterherz aber, sich immer ihres unverjährbaren Ranges bewusst, zeigte nichts dem Ähnliches. Sie sah nicht seine Gestalt und seine Kleider, sondern ihr Auge hing die ganze Zeit über an seinem Angesicht. Und es glänzte und funkelte und schäumte fast über vor Freude und vor Stolz, dass Felix so schön geworden und so herrlich. Endlich, als sich sein Herz etwas gesättigt, fiel ihm Klein Marthe bei. Er fragte nach ihr und sein Auge suchte am Boden umher. Allein die Mutter führte ihm ein blühendes Weib vor, mit hellen blauen Augen, ein Kind auf dem Arm, wie eine Madonna, deren er in Welschland auf Bildern gesehen. Er erkannte im Kinde Klein Marthe. Die Mutter des Kindes getraute er sich aber nicht zu küssen. Und auch sie stand blöde vor ihm und sah ihn bloß liebreich an. Endlich grüßten und küssten sie sich herzinnig als Geschwister, und der ehrliche Benedikt reichte ihm die Hand und sagte, wie er ihn vor 2 Jahren so emsig in der ungeheuersten Entfernung gesucht habe. »Da war ich im Lande Ägypten«, sagte Felix, »und ihr hättet mich auch dort kaum erfragt, denn ich war in der Wüste.« Auch die Bauern und ihre Weiber und Kinder, die sich vor Niklas' Haus eingefunden hatten und ehrbar neugierig umherstanden, grüßte er alle freundlich, lüftete den Reisehut und reichte ihnen, obwohl unbekannt, die Hand. Endlich ging man in das Haus und nach Heidesitte gingen viele Nachbarn mit und waren dabei, wie er Geschenke und Berichte auspackte. Auf der Gasse wurde es stille. Die Menschen suchten nach dortigem Gebrauche zeitig ihre Schlafstellen und die roten Pfingstwolken leuchteten noch lange über dem Dorfe. Der Heidebewohner. Und als des anderen Tages die ersten Sonnenstrahlen glänzten und die Heidedorfbewohner bereits im Festputze gerüstet waren, um zur fernen Kirche zu gehen, so war einer der Bewohner mehr und einer der Kirchgänger mehr. Die Nacht hatte es manchem verwischt, dass er gekommen, aber der Morgen brachte ihnen wieder neu den neuen Besitz, damit sie sich daran ergötzten. Die einen mit ihrer Neugierde, die anderen mit ihrer Liebe. Alle aber hatten eine unsichere Scheu, selbst die Eltern, was es denn wäre, das ihnen an ihm zurückgebracht worden sei, und ob er nicht ein fremdes Ding in der übrigen Gleichheit und Einerleiheit des Dorfes wäre. Er aber stand schon angekleidet, und zwar in dem leinenen Heidekleide und dem breiten Hute im Freien, und schaute mit den großen, glänzenden, sanften Augen um sich, als die Mutter zu ihm trat und ihn fragte, ob er auch in die Kirche gehen werde oder ob er müde sei und Gott zu Hause verehren wolle. »Ich bin nicht müde«, antwortete er freundlich, »und ich werde mit euch gehen.« Denn er sah, dass die Mutter zum Kirchengehen angezogen war und dass auch der Vater in seinem Sonntagsrock aus dem Hause komme. Festliche Gruppen zeigten sich hier und da auf dem Anger des Dorfes. Manche traten näher und grüßten, andere hielten sich verschämt zurück, besonders die Mädchen. Und wieder andere, welche zu Hause blieben und in der Festtagseinsamkeit das Dorf hüten mussten, standen unter den Haustüren oder sonst wo und schauten zu. Und als noch Pfingsttau auf den Heidegräsern funkelte und glänzte und als die Morgenkühle wehte, setzte sich schon alles in Bewegung, um zu rechter Zeit anzulangen, und so führte den Felix das alte Weib an seiner Hand und leitete sie so zärtlich um die sanften Heidebühl hinan, wie sie einstens ihn, da er noch ein schwacher Knabe war und sonntags vormittags die Ziegen und Schafe zu Hause lassen durfte, damit er hinausgehe und das Wort Gottes höre. Der Vater ging innerlich erfreut daneben, die anderen teils voran, teils hinten. Endlich war die letzte Gruppe hinter dem Bühel verschwunden, die Nachschauenden traten in ihre Häuser zurück, und kurz darauf war jene funkelnde Einsamkeit über den Dächern, die so gern an heitern Sonntagvormittagen in den verlassenen Dörfern ist. Die Stunden rückten trockener und heißer vor. Eine dünne blaue Rauchsäule stieg hier und da auf, und mitten in dem Garten des Heidehauses kniete die hagere Großmutter und betete. Und wie endlich nach stundenlanger Stille durch die dünne, weiche, ruhende Luft, wie es sich zuweilen an ganz besonders schweigenden Tagen zutrug, der ferne, feine Ton eines Glöckleins kam, da kniete manche Gestalt auf den Rasen nieder und klopfte an die Brust. Dann war es wieder stille und blieb stille. Die Sonnenstrahlen sanken auf die Häuser nieder, mehr und mehr senkrecht, dann wieder schräge, dass die Schatten auf der anderen Seite waren. Endlich kam der Mittag und mit ihm alle Kirchgänger. Sie legten die schönsten Kleider und Tücher von dem erhitzten Körper, taten leichtere an, und jedes Haus verzehrte sein vorgerichtetes Pfingstmahl. Und was war es denn, was ihnen an Felix zurückgebracht worden war? Und warum ist er denn so lange nicht gekommen? Und wo ist er denn gewesen? Sie wussten es nicht. In der Kirche war er mit gewesen, fast so kindlich andächtig wie einst, hatte er auf die Worte des Priesters gehorcht. Sanftmütig war er neben der Mutter nach Hause gekehrt. Und wenn dann bei Tische der Vater das Wort nahm, so brach Felix das seine aufmerksam ab und hörte zu. Und gegen Abend saß er mit der Großmutter im Schatten des Holunderbusches und redete mit ihr, die ihm ganz sonderbare und unverständliche Geschichten vorlallte. Und wenn dann so den Tag über die Neugier der Mutter in sein Auge blickte, halb selig, halb schmerzensreich, wenn sie nach den einstigen weichen Zügen forschte, ihren ehemaligen, heitern, treuherzigen, schönen Heideknaben suchte sie, und siehe, sie fand ihn auch. In leisen Spuren war das Bild des gutherzigen Knaben geprägt in dem Antlitze des Mannes, aber unendlich schöner. So schön, dass sie oft einen Augenblick dachte, sie könne nicht seine Mutter sein. Wenn er den ruhigen Spiegel seiner Augen gegen sie richtete, so verständig und so gütig, oder wenn sie die Wangen ansah, fast so jung wie einst, nur noch viel dunkler gebräunt, dass dagegen die Zähne wie Perlen leuchteten, dieselben Zähne, die schon an dem Heidebuben so unschuldig und gesund geglänzt, und um sie herum noch dieselben lieblichen Lippen, die aber jetzt reif und männlich waren und so schön, als sollte zugleich ein süßes Wort daraus hervorgehen, sei es der Liebe, sei es der Belehrung. Er ist gut geblieben, jauchzte in ihr dann das Mutterherz. Er ist gut geblieben, wenn er auch viel vornehmer ist als wir. Und in der Tat, es war ein solcher Glanz keuscher Reinheit um den Mann, dass er selbst von dem rohen Herzen des Heideweibes erkannt und geehrt wurde. Was lebte denn in ihm, das ihn unangerührt durch die Welt getragen, dass er seinen Körper als einen Tempel wiederbrachte, wie er ihn einst aus der Einsamkeit fortgenommen? Sie wussten es nicht. Nur immer heiterer und fast einfältiger legte sich sein Herz dar, so wie die Stunden des ruhigen Festtages nach und nach verflossen. Spätabends erzählte er ihnen, da alle um den weißen buchenen Tisch saßen und auch Marthe mit ihrem Kinde da war und Benedikt und andere Nachbarn, er erzählte ihnen von dem gelobten Lande, wie er dort gewesen, wie er Jerusalem und Bethlehem gesehen habe, wie er auf dem Tabor gesessen, sich in dem Jordan gewaschen. Den Sinai habe er gesehen, den furchtbar zerklüfteten Berg, und in der Wüste ist er gewandelt. Er sagte ihnen, wie seine gezimmerten Truhen mit dem Postboten kommen würden. Dann werde er ihnen Erde zeigen, die er aus den heiligen Ländern mitgebracht. Auch getrocknete Blumen habe er und Kräuter aus jenem Lande und Fußtritte des Herrn und was nur immer dort das Erdreich erzeuge und bringe. Und viel heiliger, viel heißer und viel einsamer seien jene Heiden und Wüsten als die hiesige, die eher ein Garten zu nennen. Und wie er so redete, sahen alle auf ihn und horchten. Und sie vergaßen, dass es Schlafenszeit vorüber, dass die Abendröte längst verglommen, dass die Sterne emporgezogen und in dichter Schar über den Dächern glänzten. Von Städten, den Menschen und ihrem Treiben hatte er nichts gesagt, und sie hatten nicht gefragt. Die Worte seines Mundes taten so wohl, dass ihnen gerade das, was er sagte, das Rechte deuchte und sie nicht nach anderem fragten. Marthe trug endlich das schlafende Kind fort. Benedikt ging auch. Die Nachbarn entfernten sich. Und noch seliger und noch freudenreicher als gestern gingen die Eltern zu Bett. Und selbst der Vater dachte, Felix sei ja fast wie ein Prediger und Priester des Herrn. Auch auf die Heide war er gleich nach den Feiertagen gegangen. Auf seiner Rednerbühne war er gesessen. Die Käfer, die Fliegen, die Falter, die Stimme der Heidelerche und die Augen der Feldmäuschen waren die nämlichen. Er schweifte herum, die Sonnenstrahlen spannen. Dort dämmerte das Moor und ein Zittern und Zirpen und Singen. Und wie der Vater ihn so wandeln sah, musste er sich über die dünnen, grauen Haare fahren und mit der schwielenvollen Hand über die Runzeln des Angesichts streichen, damit er nicht glaube, sein Knabe gehe noch dort. Und es fehlen nur die Ziegen und Schafe, dass es sei wie einst und dass die lange, lange Zeit nur ein Traum gewesen sei. Auch die Nachbarn, wie er so Tag nach Tag unter ihnen wandelte, wie ihn schon alle Kinder kannten, wie er mit jedem derselben, auch mit dem Hässlichen, so freundlich redete und wie er so im Linnenkleide durch die neuen Felder ging, glaubten ganz deutlich, es sei einer von ihnen. Und doch war es auch wieder ganz deutlich, wie er ein weit anderer sei als sie. Eine Tat müssen wir erzählen, ehe wir weitergehen und von seinem Leben doch entwickeln, was vorliegt. Eine Tat, die eigentlich geheim bleiben sollte, aber ausgebreitet wurde und ihm mit eins alle Herzen der Heidebewohner gewann. Als endlich die gezimmerten Truhen mit dem Postboten in die Stadt und von da durch Getreidewagen auf die Heide gekommen waren, als er daraus die Geschenke hervorgesucht und ausgeteilt, als er tausenderlei Merkwürdiges gezeigt, Blumen, Federn, Steine, Waffen und alles genug bewundert worden war, trat er desselben Tages abends zu dem Vater in die hintere Kammer, als er gesehen hatte, dass derselbe hineingegangen und, wie er gern tat, sich in den hineingefallenen Fliederschatten gesetzt hatte. Er trat beklommen hinein und sagte fast mit bebender Stimme: »Vater, ihr habt mich auferzogen und mir Liebes getan, seit ich lebe. Ich aber habe es schlecht vergolten, denn ich bin fortgegangen, dass ihr keinen Gehilfen bei eurer Arbeit hattet und eurer Sorge für Mutter und Großmutter. Und als ich gekommen, warfet ihr mir nichts vor, sondern waret nur freundlich und lieb. Ich kann es nicht vergelten, dass ich euch nicht mehr verlassen und euch noch mehr verehren und lieben will als sonst. So viele Jahre musstet ihr sein, ohne in mein Antlitz schauen zu können, wie es eurem Herzen wohlgetan hätte. Aber ich bleibe jetzt immer, immer bei euch. Allein, weil mich euch Gott auch zu Hilfe geboren werden ließ, so lernte ich draußen allerlei Wissenschaft, wodurch ich mir mein Brot verdiente. Und da ich wenig brauchte, so blieb manches für euch übrig. Ich bringe es nun, dass ihr es auf euer Haus wendet und im Alter zugute bekommet. Und ich bitte euch, Vater, nehmt es mit Freundlichkeit an.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die zweite von drei Folgen der Erzählung »Das Heidedorf« von Adalbert Stifter. NDR Kultur möchte sein Abendprogramm im neuen Jahr donnerstags und freitags verlässlicher gestalten. An beiden Wochentagen übertragen wir regelmäßig Konzerte. Diese Live-Ereignisse dauern oft länger als 2 Stunden. Deshalb beginnt die Lesereihe am Abend vorgelesen ab Januar donnerstags und freitags immer um 22.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später als gewohnt. Montags bis mittwochs startet am Abend vorgelesen wie bisher um 22.05 Uhr. Unsere Lesereihe finden Sie auch online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Play Jazz.
Play Jazz zwischen den Jahren mit einem Jahresrückblick. Auf Newcomer, Events, Konzerte und Themen des Jahres, auf Jazzpersönlichkeiten, die uns 2023 unwiderruflich verlassen haben, auf handverlesene Musik, die unter anderem von unseren Jazzalben der Woche stammt, die durch Ihr Votum, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Jazzalben des Jahres wurden. Wie zum Beispiel Stufen vom Trompeter Frederik Köster und seiner Band Die Verwandlung, das wir gleich zu Anfang dieser vorletzten Play-Jazz-Ausgabe des Jahres hören werden. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Thomas Haag.